Er war der Haut drauf mit Herz und ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben. Der italienische Schauspieler Carlo Petersoli, besser bekannt als Bud Spencer. Und einer, der sich richtig gut mit Bud Spencer, aber auch mit Terence Hill auskennt, ist der Filmwissenschaftler Christian Heger, der nämlich ein Buch über die beiden geschrieben hat. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Heger.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich habe zuerst gedacht, das wäre auch meine erste Frage, als Bud Spencer jetzt gestorben ist, und das war ja nun wirklich ein biblisches Alter fast, gab es ganz viele Reaktionen aus dem Freundeskreis, die wirklich so in die Richtung gingen, Mensch, der ist jetzt plötzlich weg, und das hat die Leute wirklich berührt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das zeigt ja nochmal, wie populär dieser Bud Spencer gewesen ist, warum der eigentlich so ein Phänomen gewesen ist.
Ja, ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass eine ganze Generation oder eigentlich jetzt mittlerweile schon mehrere Generationen mit diesen Filmen von Kindesbeinen an aufgewachsen sind. Die laufen ja, seit sie große Erfolge im Kino waren, seither quasi fast ununterbrochen im Fernsehen, jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, an Feiertagen, an Wochenenden, immer eigentlich, und auch mit sehr guten Quoten. Und ich denke, das ist einfach der Sache geschuldet, dass Kinder eigentlich ihre Zuneigung, glaube ich, sehr ungebrochen geben, und das ist einfach ein Kindheitsheld, dieser Bud Spencer, und der begleitet einen oder ja 30, 40 Jahre mittlerweile, fast 50, und da ist es natürlich ein Schock, wenn der auf einmal nicht mehr da ist, das ist klar.
Also wie so ein Lebensbegleiter. Wie war das eigentlich bei Ihnen? Sie haben sich ja wissenschaftlich mit den beiden auseinandergesetzt, muss man ja sagen, also mit Bud Spencer und Terence Hill. War das bei Ihnen ein rein wissenschaftliches Interesse an dem Phänomen dieser insgesamt 17 gemeinsamen Filme, oder gab es da auch eine Schnittmenge in die Kindheit hinein?
Die gab es sicherlich. Der Impuls war, glaube ich, dass ich den beiden, die ich natürlich auch als meine persönlichen Helden begriffen habe, stellvertretend für aber auch meine ganzen Altersgenossen, dass ich denen einfach auch wissenschaftlich Gerechtigkeit widerfahren lassen wollte, weil die Filme, die waren ja eigentlich oder galten immer bei der Kritik als stupide, als stumpfsinnige Prügelware, als nicht besonders kunstvoll gemacht, und da war eigentlich mein Impuls zu sagen, wer so erfolgreich ist und wer so sich in die Herzen einer ganzen Generation spielt, der muss auch irgendwas richtig gemacht haben, und da muss auch irgendwie eine Meisterschaft dahinter stehen. Und das habe ich dann versucht, mit meiner Magisterarbeit aufzuarbeiten und zu zeigen, dass das mehr ist als nur die berühmte Kopfnuss.
Sie haben die Magisterarbeit in den Nullerjahren geschrieben, und wie Sie gerade sagen, das hat also sehr lange gedauert, ehe man sich wirklich da ernsthaft auch mit diesem Duo auseinandergesetzt hat. Ich kann die Frage an Sie ja gleich zurückgeben. Was ist denn sozusagen auch meisterhaft an diesem Film? Ist es die Choreografie der Kampfszenen? Ist es die Zeichnung der Charaktere? Also was hebt es denn ab vom klassischen C-Movie?
Naja, also das kommt ziemlich viel zusammen. Erstmal muss man natürlich wissen, dass die Bud Spencer Terence Hill Filme ja eigentlich als Western-Parodien gestartet sind. Das heißt, es gab ja in den 60er Jahren, beginnend mit den Sergio Leone-Filmen, mit Clint Eastwood, zwei glorreiche Lunken für ein paar Dollar mehr und für eine Handvoll Dollar, jetzt habe ich sie falsch rum aufgezählt, aber das sei die klassische Dollar-Trilogie, die so quasi diesen Italo-Western-Helden etabliert hat im Kino. Das heißt, diese ganz schweigsamen, gewalttätigen und ziemlich abgebrühten Helden, die eigentlich gar keine Helden mehr waren, und man konnte kaum mehr unterscheiden zwischen Held und Schurke, die haben sie einfach nur noch gegenseitig in Massen-Shootouts abgeschlachtet, muss man fast sagen, Leichenberge aufgetürmt, und dann kamen diese beiden total frischen Helden daher und haben sich eigentlich einen Spaß mit dieser Ikonografie erlaubt. Das heißt, die haben sich dann auf einmal nicht mehr umgebracht, sondern die haben sich an die Doppelbackpfeife und die Kopfnuss gegenseitig versetzt und haben das so ein bisschen in Slapstick-Manier aufgelöst, dieses wirklich sehr lethargische, was dann immer seit 5 Jahren immer gesteigert wurde. Und das Publikum war, glaube ich, dieses Stils auch einfach überdrüssig, und das war dann wie eine Befreiung, dass quasi es wieder einen positiven, strahlenden Helden oder zwei gab, die wirklich auch Identifikationsfiguren waren, mit denen man sich einfach ganz gut, in die man sich hineinversetzen konnte, mit denen man einfach, das waren einfach sympathische Figuren, ne? Die gab es einfach im Italo-Western eigentlich nicht. Und dann hatten diese beiden ersten Also man muss sagen, es gab erst eine Trilogie mit Bud Spencer und Terence Hill, die waren noch relativ konventionell. Da waren zwar auch schon einige humoristische Züge drin, aber dann der große Erfolg, der große Durchbruch auch über die italienischen Grenzen hinweg kam dann 1970 mit dem Film Die rechte und die linke Hand des Teufels von dem meiner Meinung nach sehr unterschätzten Komödienmeisterregisseur Enzo Barboni. Der hat wirklich dieses Potenzial, was in dieser Interaktion steckt, der hat das sehr gut erkannt und hat wirklich dann sich überlegt, wie kann er das jetzt mit größtmöglichem Erfolg umsetzen vor der Kamera. Und dann kam nach und nach kam dann wirklich eins zum anderen, was über die Jahre hinweg diese klassische Spencer Hill dieses Erfolgsrezept ausgemacht hat. Also sie haben wirklich dann diese Prügelchoreografien wirklich sehr, sehr fein wie ein Ballett haben die das choreografiert. Das heißt, wenn dann mal Pause gemacht wurde, wusste dann jeder, wer wo wieder hin muss, in welchem Status der Prügelei gerade verharrt wurde. Und dann haben sie da wieder weitergemacht und die hatten eine feste Crew an Stuntmen, die sogenannten Miracolosi, also die Wunderbaren, das waren wirkliche Meister auf ihrem Gebiet. Das hatte, glaube ich, das italienische Kino fast exklusiv, diese Meisterschaft in diesen Prügel-Stunt-Choreografien. Und das haben die wirklich perfektioniert und das wurde einfach ein ganz großer Erfolgsbaustein dieser Filme, dass das wirklich man den auch abgenommen hat. Ne? Heutzutage wird ja mit CGI und mit Stuntman alles gemacht, aber die beiden haben das ja alles wirklich, und das sieht man auch auf der Leinwand, selber gemacht. Also Terence Hill war sehr, sehr sportlich, beweglich, hat sehr viel Gymnastik gemacht. Bud Spencer war ja, das muss man auch sagen, eigentlich gar kein Schauspieler, sondern der kam ja als zweifacher Olympionike zum Film, also quasi auch nur aus Versehen. Also der Regisseur, der diesen ersten Film mit den beiden 1967 gemacht hat, der noch relativ konventionell war, der hieß Gott vergib Django nicht, Django nie, und der suchte einfach eine Person mit großer Statur, mit großer Physis, und hat keinen gefunden, und dann der kannte über ein paar Ecken aber diesen Carlo Pedersoli, wie er damals noch hieß, und hat dann da angerufen und hat gefragt, hier, willst du nicht für meinen Film mal kurz vor die Kamera? Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, eigentlich nicht so richtig, ich kann ja gar nicht schauspielen. Dann hat er ihn aber überredet und dann hat er gesagt, okay, aber dann lege ich mir jetzt ein Pseudonym zu und Bart lasse ich mir auch noch wachsen, dass mich irgendwie keiner so erkennt, beziehungsweise hat der Regisseur dann auch ihm den Vorschlag gemacht. Ja, und dann war das ein unverhoffter Einstieg in eine Karriere auf der Leinwand, die dann wirklich 50 Jahre lang überdauern sollte. Und das hat ihn selber wahrscheinlich am meisten überrascht im Rückblick.
Was ich interessant finde, Sie haben ja ganz viele Punkte jetzt genannt, also was, und das kann ich ja nur bestätigen, und viele, die jetzt zuhören, die auch Fans sind, was die Filme so besonders macht. Mir ist immer noch eingefallen, weil das waren viele Nachrufen auch so, dass Leute dann geschrieben haben, ach, heute Abend esse ich eine Bohnenpfanne. Und da ist mir erstmal wieder so bewusst geworden, wie wichtig war wahrscheinlich auch in den Filmen gerade von Enzo Barboni das Essen gewesen ist, ja, weil das sind so Szenen, ich kann jetzt die Filme nicht immer dazu nennen, aber ich sehe ganz oft Terence Hill und Bud Spencer irgendwie schmatzend, kauend, das kann man auch nicht mehr kultiviert Essen nennen, aber das spielt ja auch eine ganz große Rolle, und ich glaube, Barboni hat das sogar auch absichtlich gemacht, dass in jedem seiner Filme irgendwie fast eine Essensszene drin ist.
Ja, genau, also Barboni hat gesagt, und da kann man ja eigentlich nie argumentativ überhaupt nichts gegen sagen, er hat gesagt, in meinen Filmen essen die Leute immer, die Figuren, weil für die meisten Menschen Essen das Wichtigste im Leben ist, und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ne? Das ist zwar irgendwie eine Binsenweisheit, aber auch eine, die wirklich ins Mark trifft. Und deswegen hat er das auch, genauso wie die Prügeleien, wirklich peu à peu perfektioniert. Also da wurde gerülpst, da wurde geschlemmt, da wurde natürlich auch Verbalkalauer mit eingepflegt. Da kommen wir vielleicht später noch zu, da ist die deutsche Synchronisation auch ganz entscheidend. Also das haben die wirklich auf die Spitze getrieben und haben auch das war eine Replik eigentlich auf diesen genügsamen Westerner, ne, wie man ihn auch so aus dem amerikanischen Kino kennt, der so alleine und ganz ganz genügsam und protestantisch, asketisch durch die Lande streift. Das war quasi dann ein katholisch-römische Replik darauf, dass man sagt, okay, die Sinnenfreude, die europäische südländische Sinnenfreude, die spielen wir jetzt hier bewusst dagegen aus und zeigen, dass das auch dazugehört quasi zu diesem komischen Helden. Und das waren aber, da kam noch ganz viel anderes dazu, ne? Also Baboni hat ganz umfangreich in der Filmgeschichte auch gewildert. Er hat Laurel und Hardy Filme mit Bud Spencer und Terence Hill in Vorführräumen studiert. Er hat genau geguckt, wie kann man dieses komische Interagieren zur Perfektion treiben. Ne? Die Filme funktionieren ja auch deswegen so gut, auch über die italienischen Grenzen hinaus, weil sie sehr auf Mimik und Gestik ausgerichtet sind. Ne? Also Bud Spencer hat ja ein festes Arsenal an Gesten, die er immer wieder repetiert in allen Filmen, also diesen Griff an die Schulter, wenn er sich anstrengt, oder dieses genervte nach rechts gucken, wenn irgendwie einer ständig versucht, ihm im Kampf irgendwas zu zertrümmern auf seinem Rücken, und dann wird es ihm irgendwann zu bunt und dann kommt die legendäre Kopfnuss von oben, die er auch erfunden hat, ne, oder La Bomba, das ist diese Szene, wenn irgendwie Bud Spencer in der Mitte steht und von rundum kommen 20 Leute und stürmen auf ihn ein, und dann sieht man nur noch diesen Tumult und dann gibt's auf einmal die große Explosion, bombenhaft, und alle fallen dann hinterrücks auf den Rücken und er steht in der Mitte alleine. Das sind so Versatzmuster, die einfach
die universell auch sind.
Genau, entstanden sind und universell sind.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wir müssen später drüber sprechen, wir können es gerne jetzt gleich machen, weil es so mit dazugehört, die Synchronisation. Sie haben gesagt, die ersten drei Western, also Gott vergibt, Django nie, dann vier für ein Ave Maria war es, glaube, und Hügel der blutigen Stiefel, das waren die ersten drei, genau, jeweils vom gleichen Regisseur gedreht, noch ein bisschen ernsthafter. Da gab es ja eine erste deutsche Synchronfassung Ende der 60er, und ich vermute, nach dem Erfolg von Die rechte und die linke Hand des Teufels hat man dann nochmal neu synchronisiert, und man muss da wirklich auch die Namen nennen von Rainer Brandt, der ja auch andere Serien nochmal aufpoliert hat, oder andere Filme, und Karl-Heinz Brunnemann war der zweite, die ja fast nochmal einen eigenen Film draus gemacht haben. Also wenn eine Szene im Original stumm war, war sie im Deutschen auf einmal mit Dialog.
Das stimmt, ganz genau. Also die haben sich wirklich nicht um Originaltreue groß geschert. Die haben geguckt, was kriegen sie da und was können sie draus machen. Also Rainer Brandt hat immer gesagt, er hat versucht, diesen Humor, der immer sehr nationalspezifisch ist und sich nicht eins zu eins eigentlich übersetzen lässt, den irgendwie zu adaptieren, damit er in Deutschland auf die Humorverhältnisse in Deutschland passt. Und dann hat er wirklich dieses sogenannte legendäre Schnodderdeutsch, wie er das immer nennt, erfunden. Das heißt, er hat da sich wirklich bedient. Das war eine Mixtur aus Gossensprache, ein bisschen Jiddisch, ein bisschen Dialekt. Also er ist ja irgendwie, kommt ja aus der Nähe von Berlin, und also er hat dann sehr viel mit Wortwitz gearbeitet, Überschreitungen der innerfilmischen Realität. Also die haben dann quasi, er hat ja auch mit großem Erfolg die ZDF-Serie Die Zwei gemacht, und da hat dann irgendwie Roger Moore, der die Hauptrolle spielt, sagt dann zu Tony Curtis, seinem Partner, hier hör auf, es hat wieder jemand beim ZDF angerufen, wir dürfen das so nicht weiter sagen. Also er hat quasi die Zuschauer mit in die Synchronisation mit reingeholt, und das war ein Wahnsinnserfolg, der auch sehr unverhofft kam. Also die ZDF-Chefs waren da gar nicht begeistert am Anfang, aber der Erfolg hat ihm einfach recht gegeben, und so war das bei den Spencer Hill-Filmen auch. Wie gesagt, sobald irgendwie die Lippe oder der Mund nicht zu sehen war, hat Rainer Brandt das genutzt und hat dann Karlauer drüber gelegt, und so war es dann tatsächlich, dass die Filme am Anfang recht konventionell erstmal, gerade die ersten drei, synchronisiert wurden. Und dann im Zuge der späteren Erfolge, als Spencer Hill schon als komisches Duo etabliert waren, wurden die alle nochmal neu synchronisiert. Und das war dann teilweise aber auch schwierig, weil die ersten Filme, wie gesagt, noch relativ konventionell und gewalttätig oder gewaltreich waren. Und da passt natürlich so ein flapsiger Spruch in dem Moment, wo irgendwie Blut und Schweiß und Tränen involviert sind. Nicht so wirklich. Das hat auch dann sich irgendwann totgeritten. Also die Zuschauer haben auch dann gemerkt, okay, das ist jetzt ein Film, der wieder neu ins Kino kommt, Anfang der 80er Jahre, der aber eigentlich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre gedreht wurde, und Das war natürlich eine Masche, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, und es hat dann auch nicht dauerhaft funktioniert.
Würde heute wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, aber ich höre raus, ein paar interessante Aspekte, wirklich auch Zeitphänomene. Also neben der Tatsache, dass Bud Spencer und Terence Hill als Schauspieler, als Duo gut funktioniert haben, kommt hinzu die sehr gute deutsche Synchronisation, die abweicht vom Original. Und dann, weil Sie gerade gesagt haben, dass manchmal Jahre später dann der Film nochmal in deutschen Verleih gekommen ist mit neuer Synchro, spielt ja auch ein gewisser Horst Wendland aus deutscher Sicht eine wichtige Rolle, der mit seiner Rialto-Verleih, was er glaube, die meisten Filme ins Kino gebracht hat. Und das war ja auch wichtig, dass man ein gutes Marketing hatte. Also ich glaube, ich habe damals noch nicht gelebt, aber in den 70er Jahren, wenn ein neuer Bud Spencer Terence Hill Film angelaufen ist, da war das wahrscheinlich so ein großer Auflauf, als würde James Cameron Avatar vorstellen.
Das ja.
Also ein bisschen übertrieben gesagt, aber.
Ja, genau. Also Spencer Hill sind ja irgendwie ein europäisches Phänomen. Ne? Die haben's ja, die sind zwar auch im Kabelkanal der USA präsent und laufen auch da, aber der amerikanische Markt sperrt sich ja traditionell gegen synchronisierte Fassungen aus dem Ausland. Ne? Wenn die irgendwie einen ausländischen Film gut finden, dann drehen die den 1:1 nach, nochmal neu.
Ja.
Und also von daher muss man sagen, dass der große Erfolg Spencer Hills in Italien und in Deutschland primär waren, in den anderen europäischen Ländern auch. Aber sicherlich war der Hauptabsatzmarkt Italien und Deutschland, und da war es wirklich schon phänomenal, was die damals gerissen haben in den 70er Jahren. Ne? Ich hatte mir mal im Zuge meines Buches zuschauerstärksten Filme angeschaut in den 70er Jahren, und da waren, glaube ich, in den Top 50 waren allein, glaube ich, 12 Spencer Hill Filme. Also das war wirklich ein Phänomen. Die haben wirklich die Kassen klingeln lassen und die Zuschauersäle gefüllt wie kein zweiter Schauspieler damals. Und Horst Wendland hat da sicherlich auch hohen Anteil dran. Der hat dann später auch die Filme mitproduziert. Also erstmal hat er sie nur verliehen und dann ist aber später mit eingestiegen, auch als Finanzier. Und es waren dann europäische Koproduktionen mit italienisch-deutscher, aber teilweise auch französischer oder spanischer Koproduktion. Und hat dann teilweise auch sehr viel Geld in die Hand genommen, zum Beispiel bei dem Terence Hill-Film Mein Name ist Nobody, da war er auch mit beteiligt, und hat dann halt auch dadurch, dass er diesen Rainer Brandt immer, also die waren gut befreundet, an der Hand hatte, hat er quasi dieses ganze Phänomen mit auch in Verbindung mit der Synchronisation sicherlich auch entscheidend mitbestimmt.
Interessant ist ja, wenn man mal den Zauterraum betrachtet, auch das wäre heute wahrscheinlich schwieriger, so lang auch so konstant erfolgreich zu sein. Nehmen wir mal als Anfangspunkt 1967, Gott vergibt, Django nie. Mhm. Und als erstmal vorläufigen Endpunkt 1985 die Miami Cops. Das waren 16 gemeinsame Filme, die in der Zeit entstanden sind. Zwischendurch Solo-Filme immer der beiden. Also die Blattfuß-Filme seien hier genannt von Bud Spencer. Und dann aber, ich glaube, das muss so um 1995 gewesen sein, gab es ja nochmal einen letzten gemeinsamen Film, The Troublemaker, Nichts als Ärger. Aber der hat ja dann gar nicht mehr funktioniert in den 90ern.
Also ich persönlich mag den Film, weil er ein schönes Alterswerk ist, ein schöner Abschluss, wie ich finde, und es schließt sich mit dem Film sehr schön der Kreis. So war er ja auch von Terence Hill gedacht. Terence Hill hat ja damals die Regie selber übernommen. Das war eigentlich so ein Familienprojekt. Giuseppe Petersoli, der Sohn von Bud Spencer, hat den Film produziert, und Jess Hill, der Sohn von Terence Hill, hat das Drehbuch geschrieben. Also das war wirklich so eine Family-Production. Der Film war kein großer Erfolg an der Kinokasse, im Gegenteil, ich glaube, er war ein ziemlicher Misserfolg, aber das lag, glaube ich, in erster Linie daran, dass das Kino natürlich in der Zeit sich wesentlich gewandelt hatte, ne? Das waren schon, zu der Zeit gab es schon Filme wie Jurassic Park, einfach ganz große Blockbuster-Produktionen. Es gab eine ganz große Dominanz. Das italienische Kino war eigentlich ja tot, 95, ne? Da wusste man ja gar nichts mehr. Das war eine andere Kino-Ära. Und natürlich, man muss auch sagen, Bud Spencer und Terence Hill waren damals alt, ne? Oder relativ schon alt. Die waren, ich glaube, Bud Spencer war 65, als dieser Film rauskam. Und einem 65-Jährigen, den nimmt man natürlich diese Prügeleien nicht mehr so ab. Und der war von der Agilität natürlich auch eigentlich nicht mehr in der Lage, da diese Figur, die er 20 Jahre lang mit großem Erfolg verkörpert hat, zu verkörpern. Das war einfach, war als Hommage, würde ich sagen, an sich selber ein bisschen so gedacht. Und so muss man den Film auch sehen. Aber ich glaube, die Zeit der Spencer Hill-Filme war da einfach vorbei.
Jetzt muss ich nochmal fragen, abschließend schon, weil stellen Sie sich vor, ich meine, wir sind offenkundig eine Generation, wir wissen sofort, was mit Bud Spencer und Terence Hill Film anzufangen. Aber angenommen, es hört jetzt jemand zu, der gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich so für Duo ist, so wie die Filme sind. Welche Filme kann man wirklich guten Gewissens weiterempfehlen der beiden, sage ich mal, vielleicht auch solo Bud Spencer, wo man sagt, da erkennt man es richtig gut. Also ist es sowas wie Die rechte und die linke Hand des Teufels und Für Fäuste für ein Halleluja, weil diese Italo-Western-Parodien, die waren schon gelungen. Oder gibt es auch noch andere Filme, die ja später in der Gegenwart meistens ja in den USA gespielt haben?
Da würde ich prinzipiell sagen, dass die Filme von Enzo Barboni wirklich die besten sind von den Spencer-Filmen. Ich finde auch, es gibt ein großes, aber ein deutlich sichtbares Qualitätsgefälle innerhalb der Filme und würde ganz, ganz entschieden sagen, dass die Enzo Barboni-Filme die besten sind. Da sind filmhistorisch relevant sicherlich Die rechte und die linke Hand des Teufels und Vier Fäuste für ein Halleluja. Das sind ja zwei Filme, die zusammengehören, also sie spielen ja da dieselben Rollen, 70 und 71 entstanden, ganz, ganz großer Erfolg gewesen, ich glaube Vier Fäuste für Halleluja war in den 70er Jahren auch der erfolgreichste Film in Deutschland über das ganze Jahrzehnt betrachtet, also die beiden müsste man auf jeden Fall nennen. Von den späteren Nicht-Western-Filmen würde ich auch von Enzo Barboni zwei außer Rand und Band nennen, aus dem Jahr 1977, weil das war der Film, der quasi dieses Doppel erfolgreich in die Gegenwart transportiert hat. Es gab zwischenzeitlich auch noch einen Abenteuerfilm, zwei Missionare und noch einen anderen Film, zwei wie Pech und Schwefel, der auch sehr, sehr gut ist. Das ist der einzige Enzo Barboni, nicht-Enzo Barboni-Film, den ich auch rückhaltlos empfehlen würde. Da spielen sie in Spanien zwei, wie kann man das nennen, einfach zwei Freunde, die sich anlegen mit einem Mafia-Boss und es gibt da diese legendäre Chor-Szene, wo Bud Spencer dieses
das ist ja ganz, das, jeder kennt, ja, ganz berühmt.
Der Hype im Internet schlechthin ist. Er musste auch mit über 80 immer noch auf Fan-Treffen dieses B-B-B machen. Also das ist sicherlich ein Knallerfilm. Und aber dieser Film, den ich, wo ich eben drauf zu sprechen kam, zwei außer Rand und Band, da sind die Polizisten und das ist eigentlich das, da hat Enzo Barboni gesagt, er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als das Western-Pferd mit dem Polizeimotorrad ausgetauscht. Ne? Die Colts, die blieben. Aber ansonsten, die Kulisse wurde ausgetauscht vom Wilden Westen nach Miami an die Strände. Aber ansonsten war das Konzept eigentlich das gleiche. Und auch dieser Film ist wirklich ein Knaller, der ist angereichert, auch mit Hommagen an Laurel und Hardy, mit super Sprüchen von Rainer Brandt, mit diese Doppelung Running Gags ist ein Enzo Barboni ist ein Meister der Running Gags. Also erst haut Bud Spencer da das Auto am Anfang der Ganoven kaputt, dann holen sie sich ein neues, dann kommt Terence Hill und dann haut der das Auto kaputt, dann treffen sie sich die beiden, dann gehen sie zusammen wieder hin, dann wird zum dritten Mal das Auto kaputt gehauen. Also das ist einfach sehr gut gemacht, ne? Das ist einfach ein gutes Timing und es ist ein super Film und es gibt aber noch andere Barboni-Filme aus den 80ern, wo sie James Bond veralbern in Zwei Bären starke Typen von 82. Ein super Film ist Vier Fäuste gegen Rio. Das ist, glaube ich, der deutsche Film mit der besten Synchron.
Das von 84, auch relativ spät, ja. Okay.
Genau.
Ja.
Da ist die Dichte an Karlauern einfach unglaublich. Also das ist Rainer Brandt nochmal so hochform aufgelaufen. Das sind auf jeden Fall die Filme, die ich im Doppel empfehlen würde. Wenn man Spencers Solo-Karriere betrachtet, würde ich tatsächlich die Plattfuß-Filme auswählen, weil das auch eine sehr hochwertig gemachte Reihe war. Er hat ja auch einige, würde ich sagen, Klamotten gedreht, ja. die wirklich auch sehr gealtert sind oder wo man auch wirklich tricktechnisch sich nicht viel Mühe gegeben hat. Aber die Plattfuß-Filme, die haben schon ein sehr großes Lokalkolorit. Er ist ja auch an seine Heimatstätte zurückgekehrt. Also er ist ja gebürtiger Neapolitaner und die Filme spielen ja in Neapel. Und gerade der zweite Teil, Plattfuß in Hongkong, ist, finde ich, ein sehr atmosphärisch dichter Film, der unglaublich nostalgisches 70er-Jahre-Flair besitzt. Also wenn man ihn heute anguckt, dann sieht man sich schon, glaube ich, automatisch zurück in diese Zeit, wo es noch alles ein bisschen überschaubarer war und wo dieser Mann dann einfach da durch Fernost tappt und ich weiß nicht, für mich ist das, vielleicht ist das auch biografisch geschuldet. Mein Vater war damals auch in Fernost und im Rahmen seines Studiums, und so stelle ich mir vor, dass es damals einfach so war. Das ist einfach eine Kindheitserinnerung, ne? Dass die Welt ist nicht mehr so, wie sie damals war, und ja. Ich glaube, das ist ein großer nostalgischer Faktor, der diese Filme da umweht, auch diese Miami-Kulisse,
ja.
Das
waren damals ja ferne Welten, das darf man nicht vergessen. Also selbst USA, was ja heute fast jeder besuchen kann, Hongkong ist immer vielleicht noch ein bisschen was Außergewöhnliches, aber das war ja damals ganz, ganz weit weg. Genau. Insofern kann ich mir vorstellen, spielt das eine sehr große Rolle. Und der zweite Faktor, Kindheitserinnerung, ich glaube, so geht's ganz, ganz vielen Leuten. Mhm. Ich merke schon, also es ist jetzt doch eine ganze Reihe von Filmen, die Sie empfohlen haben. Wirklich Schlussfrage mit Bitte um kurzer Antwort. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal einen Bud Spencer-Film gesehen? War das gestern erst oder ist das dann doch schon 3 Jahre her?
Nee, diese Woche natürlich. Sie kamen ja auf Kabel 1 im Marathon aus gegebenem Anlass und dann muss man...
Also wirklich bewusst geschaut oder so zufällig reingeseppt und dann wieder hängen geblieben?
In Facebook gesehen, darauf hingewiesen worden, dass es auf Kabel 1 jetzt den Marathon gibt und den natürlich dann auch angemacht.
Ich glaube, man würde auch jeden Wettbewerb mit Ihnen verlieren, wenn man irgendwie Dialoge auswendig lernen oder so. Und ich vermute mal, dass Sie viele Sprüche wahrscheinlich schon mitreden können, wenn die Filme laufen. Und Sie haben sie wahrscheinlich auch im Zuge Ihrer Magisterarbeit ja wahnsinnig oft sich angeschaut.
Ja, das stimmt. Also gerade diesen zwei außer Rand und Band in der Hochphase meiner Fanzeit, das Buch ist ja jetzt auch schon, liegt etwas zurück, da muss ich sagen, den habe ich, glaube ich, jetzt ungelogen 200 Mal gesehen.
Oh Gott, oh Gott, war, oh Gott, da hat man...
Da jeden Dialog mitsprechen.
Ich würde gerade sagen, da kennen Sie ja jede Einstellung, können jeden Dialog mitsprechen. Also erstmal ganz lieben Dank, und natürlich wollen wir ein bisschen Werbung nochmal für Ihr Buch machen, weil es ganz toll ist, Die rechte und die linke Hand der Parodie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, im Schürn Verlag erschienen. Mhm. Und Sie haben schon gesagt, auch wenn es ein paar Jährchen alt ist, 2009 glaube ich, das ist aber wurscht, weil wie gesagt, am Ende haben ja nun beide nicht mehr so viel gedreht. Also ich glaube, 2009 war einer der letzten Bud Spencer Filme, Mord ist nicht mein Geschäft, Liebling oder so.
Genau, und danach kam nur noch eine Serie, auf die ich in dem Buch aber auch schon verweise. Also eigentlich kam in Bud Spencers Filmografie tatsächlich nichts mehr hinzu.
Also deswegen unbedingt das Buch lesen, kaufen, wie auch immer, und Bud Spencer gedenken. Und wir hoffen trotzdem, dass der andere noch ein bisschen lebt, Terence Hill, weil wenn da irgendwann mal das vorbei ist, wird es wahrscheinlich eine ähnliche Reaktion geben wie jetzt auf den Tod von Bud Spencer. Auch bei Terence Hill, vermute ich mal.
Das denke ich auch, zumal Terence Hill jetzt schon seit langer Zeit im italienischen Fernsehen sehr, sehr populär ist. Er hat da eine zweite Karriere eigentlich gestartet. Er spielt da einen Pfarrer namens Don Matteo, das ist ein Strafenfeger sondergleichen. Ich glaube, die Serie läuft seit 2000 schon, in der x-ten Staffel, und er hat es tatsächlich geschafft, da nochmal neben seinen komischen Bud Spencer Begleithelden, hat er jetzt nochmal eine neue Figur erschaffen, die er da wirklich mit großem Erfolg verkörpert, und ich denke, das wäre ja ähnlich tatsächlich wie im Falle von Bud Spencers Tod.
Wir hoffen mal, dass noch ein bisschen Zeit vergeht, ehe wir uns spätestens dann widersprechen werden. Aber wir hoffen, dass da noch ein bisschen zeitlicher Abstand ist. Ich bedanke mich nochmal bei dem Filmwissenschaftler Christian Heger. Und wie gesagt, wer interessiert ist an dem Buch Die rechte und die linke Hand der Parodie. Vielen Dank.
Danke auch.